entdecken nach den News. Hier bei SRF 3.
Die Nachrichten von SRF um 20 Uhr mit Mario Sturni. Die wichtigsten europäischen Verbündeten der Ukraine haben bei einem Treffen in Madrid ihre Unterstützung für das Land bekräftigt und gleichzeitig eine sofortige Waffenruhe gefordert. Um Russland dazu zu bringen, einer solchen Waffenruhe zuzustimmen, sei man auch bereit, neue Sanktionen gegen das Land zu verhängen. Das heißt es in einer gemeinsamen Erklärung. Am Treffen teilgenommen haben unter anderem Deutschland, Frankreich sowie Polen und Großbritannien. Auch die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas war vor Ort. Sie forderte die US-Regierung von Donald Trump auf, stärkeren Einfluss auf Russland zu nehmen und mehr Druck auf Präsident Wladimir Putin auszuüben. Derweil unterstützt die schwedische Regierung die Ukraine mit einem weiteren militärischen Hilfspaket im Umfang von umgerechnet rund 1,4 Milliarden Franken. Das erklärte die schwedische Regierung an einer Medienkonferenz. Es ist das bisher größte Hilfspaket aus Schweden. Man wolle die Ukraine in den Verhandlungen um eine Waffenruhe in eine starke Position bringen, hieß es. Und Europa müsse bei seiner Unterstützung für die Ukraine einen Gang höher schalten, forderte der schwedische Verteidigungsminister. Eine anhaltende und verstärkte Unterstützung für die Ukrainer sei für die europäische Sicherheit entscheidend. Symbole wie das Hakenkreuz oder Gesten wie der Hitlergruß, sie sollen in der Schweizer Öffentlichkeit verboten werden. Das will eine Mehrheit der Parteien, Kantone und Verbände im Land. Sie hatten bis heute Zeit, um sich zu einem entsprechenden Gesetzesvorschlag des Bundesrates zu äußern. Die Landesregierung will Personen, die gegen das Verbot verstoßen, mit 200 Franken büßen. Gegen ein Verbot sprach sich in der Vernehmlassung die SVP aus. Sie befürchtet eine Einschränkung der Meinungsfreiheit. Wie viele gefährliche und gesundheitsschädigende Stoffe hat es in dreckiger Luft drin? Offenbar viel mehr als bisher angenommen. Das zeigen Forschende der Universität Basel. Sie haben eine neue Messmethode entwickelt, um schädliche Stoffe im Feinstaub nachzuweisen. Bei der neuen Methode wird die Feinstaubmessung direkt draußen vor Ort gemacht. Bislang seien zuerst Proben entnommen und erst Tage später untersucht worden. Bis dann hätten sich jeweils viele giftige Stoffe bereits verflüchtigt. Laut der Weltgesundheitsorganisation ist Feinstaub jährlich für bis zu 6 Millionen Todesfälle verantwortlich. Abschließend die Wetteraussichten. Morgen ist es ziemlich sonnig und mit Brise windig, bei Höchstwerten um 12 Grad. Im Süden gibt es bis 17 Grad. Das waren Nachrichten von Radio SRF. Verantwortlich Patrick Walter.
SRF 3 Fokus.
Mit der Rahel Lenz und bei mir im Studio hockt Sabine Dobelli, eine Frau mit einem intensiven Leben. Sie ist Psychologin, Bestseller-Autorin und jemand, der das Schicksal manchmal lernen konnte. Eines von ihren Kindern hat gegen Krebs gekämpft und sie selber hat einen schweren Unfall nur knapp überlebt. Und trotz oder vielleicht gerade wegen all dem schreibt sie Bücher voll Hoffnung. Ihre Romane oder aktuell «Die Unvollkommenheit des Glücks» landen immer auf der Bestsellerliste. Und vielleicht finden wir heute raus, von wo dass das Unerschütterliche kommt. Schön bist du da, Sabine.
Herzlichen Dank für die Einladung, Al. Ich freue mich.
Ich habe dich eingeladen, weil ich finde dich wirklich eine faszinierende Frau. Du hast so viel durchgemacht und null Verbitterung bei dir. Und wir wollen natürlich heute sicher auch noch über Schreiben reden. Das hat ja in deiner Familie einen ganz besonderen Stellenwert. Dein Mann, der erfolgreiche Sachbuchautor, der Rolf Dobelli, ist auch noch gerade Schriftsteller und ihr seid quasi zusammen das berühmteste Schweizer Schriftstellerpaar. Wir reden heute Schweizerdeutsch, du wohnst ja schon lange da und wir duzen uns an, weil wir kennen uns von Buchvernissagen, die ich moderiert habe. Das Leben ist für die meisten eine Zumutung. Dieser Satz ist von dir. Gilt das auch für dich?
Ja, das gilt auch für mich. Also, obwohl ich sagen muss, wir haben es ja sehr gut hier in der Schweiz, aber es ist doch immer wieder, und das ist auch eine Berechtigung, ist das Leben einfach hart. Und da kommen Schicksalsschläge out of the blue und man muss damit umgehen lernen. Ich bin aufgewachsen mit einer geistig behinderten Schwester, fand das immer sehr, sehr anstrengend, sehr, sehr schwierig. Meine Herkunft eher aus ärmlicheren Verhältnissen. Meine Eltern mussten sehr, sehr viel kämpfen, um uns, meinem Bruder und mir, ein Studium zu ermöglichen. Und immer wieder im Leben kommen doch diese unerwarteten Schläge.
Und wie haut die Städte so aus?
Also ich glaube, einmal ist das Leben selbst der beste Lehrer. Als Kind habe ich natürlich noch keine Worte dafür gefunden. Man fragt sich jetzt nicht als Kind, warum ist das jetzt so? Warum trifft es mich? Aber man empfindet es als ungerecht, wenn andere Kinder in tolle Urlaube gehen können mit ihren Eltern, schöne Kleider tragen können, gesunde Geschwister haben, nichts, auf das man Rücksicht nehmen muss. Also diese Leichtigkeit, die mir immer gefehlt hat.
Bist du ein trauriges Kind gewesen?
Eigentlich nicht. Also ich war schon ein fröhliches Kind, aber immer belastet durch eine Schwere. Und mein Bruder ebenfalls. Also wir sind beide sehr sensible Menschen, mussten natürlich sehr viel zurückstecken. Und ich würde sagen, wir haben gelernt zu sehen. Die Welt zu sehen, Menschen zu sehen, wie es Menschen gibt, ein Gefühl zu bekommen für die Umstände des Lebens.
Und was siehst du, wenn du Menschen anschaust, jetzt wo du hierher bist gelaufen, heute du wohnst ja in Bern, ja. Hast du einen kurzen Weg gehabt?
Ja, also ich muss sagen, manchmal habe ich das Gefühl, ich sehe zu viel. Ich tauche mit meinem Blick in die Menschen ein, versuche mir deren Leben vorzustellen und manchmal halte ich das kaum aus, was sich mir da für Bilder entspinnen im Kopf. Natürlich kann ich da völlig falsch liegen, aber wenn ich jetzt zum Beispiel am Bahnhof entlang gehe und dort sieht man ja sehr viel Elend, egal in welcher Stadt man ist, und ich sage dann immer meinen Kindern, schaut mal diese Menschen, die sind dorthin gekommen, weil die sind in einer ganz schlimmen Situation, wenn sie Drogen nehmen oder Alkoholiker sind. Und das Ungerechte ist, die sind dorthin gekommen, weil sie ein schlechtes Leben hatten bislang, weil sie so viele Schicksalsschläge wahrscheinlich im Leben hatten oder eine schwierige Kindheit, dass sie gar nicht die Chance hatten, woanders anzukommen.
Aber hast du Strategien, wenn du sagst, ja, du läufst durch und haltest es fast nicht aus, eben das Leben als grenzwertig. Hast du Strategien, dass du dich abgrenzen kannst?
Ja, das ist bei mir sehr schwierig, dieses Abgrenzen. Also zum einen, ich bin oft allein, also mit meiner Familie oder im Garten. Ich stehe eigentlich bei jedem Wetter in Gummistiefeln im Garten und pflanze irgendetwas oder streiche Teakholzmöbel oder was auch immer. Ich blicke gern in die Leben hinein, gerade wenn ich auch meine Bücher schreibe. Aber auch dann ist es fast nicht auszuhalten. Also meine Bücher sind ja sehr lebensnah. Ich tauche dann in diese Figuren ein und ich durchlebe, was sie durchleben. Sonst könnte ich es nicht schreiben. Und dann geht es mir mitunter sehr, sehr schlecht während des Schreibprozesses. Aber das ist dann auch das, was die Leser wahrscheinlich spüren.
Und das dreht dann auch deine Familie oder gehst du zum Therapeut?
Ich glaube, meine Kinder sind mein Therapeut. Nein, ich gehe.
Oh, schwere Last für Kinder.
Nein, im Sinne von, sie holen mich wirklich auf den Boden zurück. Und also sie tun mir leid, wenn ich in der Endphase meines Schreibens bin. Dann halte ich fast nichts mehr aus und bin dann nur noch in meinem Kämmerchen. Und sie sind dann immer froh, wenn ein Buch geschrieben ist. Aber jetzt vielleicht konkreter, was ist meine Therapie? Meine Therapie ist der Garten. Meine Therapie ist, mich immer wieder zu konzentrieren auf das Wesentliche, auf das Kleine. Und viele denken ja, das Leben muss man anreichern, durch hier hinfahren, dorthin fahren, dort ein Ferienhaus und jenes. Meine Erfahrung ist, wenn ich im Leben all das wegnehme aus meinem Leben, was mich stresst oder belastet, dann kommt es gut. Also ich bin jemand, der sehr reduziert lebt. Zu Hause. Wir haben einen kleinen Garten und dieser Garten ist für mich die Welt. Der ist das Paradies.
Ein wunderschöner Garten. Ich habe ihn mal schauen. Ganz viele verschiedene Pflanzen. Jeden Ort hat eine Ecke, wo man kann sünneln kann. Das hast du dir in den Jahren, hast du das alles hergezaubert. So ganz verträumt eigentlich auch, wie auch ein bisschen in deinen Büchern hat es mich erinnert.
Ja, eigentlich ist es mehr ein Wald als ein Garten. Und ich muss sagen, da gibt es noch eine schöne Anekdote. Es war mal eine Rasenfläche, als wir dort einzogen. Und mein Mann hat es ganz gern, wie soll ich sagen, eher etwas steriler und hat ganz gern freie Flächen. Das ist so sein Lieblingswort. Er möchte auch im Haus mehr freie Flächen. Also er sagt so ja, ob das sein müsse mit diesen Bäumen. Und ich sagte, du, ich mache auch nur an den Ecken Bäume. Und dann habe ich dann die Bäume in den Ecken gepflanzt. Die haben mir wahnsinnig gut gefallen. Mein Mann hat das okay gefunden. Und immer als er dann auf Geschäftsreise war und zurückkam, stand ein neuer Baum im Garten. Und der Garten ist klein, muss ich sagen. Und dann irgendwann sagte er, jetzt reicht's. Aber gell, es sieht ja wirklich schön aus, sagt er, aber jetzt reicht's. Und dann war wirklich der Garten schon zu gepflanzt. Nur in der Mitte natürlich, ja, zum Fußballspielen der Kinder, gab es noch eine freie Fläche. Und dann hat er mich mal geärgert und ist auf Geschäftsreise gegangen. Und dann kam er zurück und ich habe mitten im Garten noch ein Bäumchen gepflanzt.
Und das steht immer noch. Ja, das sehen wir. Wir reden sicher nachher noch über die Ehe, die ja schon auch voller Gegensätze ist, weil ihr beide ganz andere, glaube, Persönlichkeiten habt. Ich will noch schnell zurückkommen. Du bist in Amöneburg aufgewachsen, in Deutschland, in einer Kleinstadt. Du hast es schon erwähnt. Einfache Verhältnisse. Dein Vater war Handwerker, die Mutter Kauffrau, hat in einem Laden gearbeitet, glaube, wo man Edelsteine verkauft. Eben, du hast gesagt, es war nicht Leichtigkeit da gewesen, auch mit dieser Schwester Alexandra, die geistig behindert war. Was hast du übernommen, schon als Kind, an Verantwortung?
Also zum einen dieses Zurückstecken, dann haben wir natürlich, mein Bruder und ich, wir haben nicht so eine Leichtigkeit, nicht so eine Unbeschwertheit in der Kindheit gehabt. Es gab immer Sorgen. Es gab immer Sorgen, es gab immer Nöte. Unsere ganze Familienstruktur war natürlich anders als bei anderen Menschen. Meine Mutter war oft erschöpft. Sehr oft erschöpft.
Also psychisch oder physisch?
Körperlich auch, ja. Körperlich. Psychisch mag sein, das hat sie vor uns aber irgendwo verborgen. Sie war immer eine starke, tolle Frau und hat auch versucht, meinem Bruder und mir immer alles zu ermöglichen. Und wir haben viel gesprochen zu Hause und das war gut. Aber diese Einschränkungen natürlich und diese Schwere, die wird man auch im Leben nicht mehr so leicht los.
Also das prägt dich bis heute?
Ja, das hat mich geprägt.
Du sehnst dich auch heute noch nach Leichtigkeit oder hast du das heute?
Ich würde sagen, wenn man, also ich sehe meine Kindheit oft als Überlebenstraining oder als Lebenstraining im wahrsten Sinne. Und ich habe das Gefühl, Menschen, die viel durchgemacht oder erlebt haben, schon in der Kindheit und Jugend, also entweder kann es einen brechen, wenn man nicht den Rückhalt hat von Menschen, von Eltern, von Freunden oder aber es kann einen stärker machen. Und ich bin dankbar und glücklich, dass es mich irgendwo gewappnet hat fürs Leben.
Kannst du vielleicht noch ein konkretes Beispiel geben von diesem Kampf? Also habt ihr auch zum Teil zu wenig zu essen gehabt? Oder ein konkretes Beispiel, wie hat man den Kampf gespürt als Kind?
Ja, also zu wenig zu essen habe ich jetzt nicht erlebt, aber wenig. Aber ein Beispiel ist vielleicht meine Mutter. Es gab immer diese Prospekte, ich weiß nicht, ob es die heute noch gibt, mit Nahrungsmitteln im Angebot. Und wegen 5 Pfennig günstigeren Joghurts ist meine Mutter in einen ganz anderen Laden am anderen Ende der Stadt gelaufen, nur um diese 5 Pfennig zu sparen.
Hast du auch schöne Erinnerungen an deine Kindheit?
Ich habe sehr viele schöne Erinnerungen auch. Ich würde sagen, wir sind eine warmherzige Familie und diese Wärme und diese Unterstützung, die wir einander gegeben haben, was auch immer war, ob es mir nicht gut ging oder meinem Bruder oder meiner Mutter oder auch meinem Vater, wir waren füreinander da.
Also die Liebe ist da gewesen.
Ja, ja.
Aber die Brisanz von der Kindheit, wie einem Kindheit prägt, du hast jetzt selber Zwillingsbuben, die sind 11. Wie schaust du der drauf, was du ihnen mitgibst?
Also zum einen diese Kindheit, die so prägt, ich habe das Gefühl, die gibt einem auch einen anderen Blick in die Welt und einen anderen Zugang oder einen Zugang zu einer anderen Welt. Und unsere Jungs, die wachsen auf, also wir versuchen ihnen einfach diese Werte weiterzugeben, was im Leben wichtig ist.
Was ist wichtig?
Und füreinander da sein, die Familie, Heimat zu finden in sich und vor allem auch herauszufinden, wer man ist, wo man hin will im Leben. Und darin versuchen, seinen Weg zu finden.
Das ist aber das Allerschwierigste.
Das ist wahnsinnig schwer.
Ich bin immer noch am Suchen. Würdest du dich nicht mehr als suchend
Nee, ich würde sagen, also ich würde sagen, ich bin angekommen, aber ich habe lange gesucht. Also gerade wenn man in einem Ort aufwächst, der so eine Enge hat, es ist ja eigentlich ein Dorf, eine Provinz, und da ist man doch sehr angepasst. Und man erlaubt sich gar nicht zu sein und zu werden, wer man ist. Und die Frage stellt sich auch gar nicht. Und ich hatte das Gefühl, ich müsse mich später im Leben erst zerbrechen, so wie ich geformt wurde, um die zu werden, die ich werden kann.
Und, wie meinst du es, die zerbrechen?
Alle diese angepassten, dieses Gefallenwollen der Welt. Oder dieses sich gleich machen wollen mit anderen, um nicht aufzufallen, bis man herausfindet, bis man erstmal dort wieder einen Rückschritt macht und sich sagt, das bin ich nicht. Also das dauert schon sehr lange, um dann zu entscheiden, wie lerne ich mich jetzt kennen? Was brauche ich?
Was hast du denn konkret, wo hast du früher vielleicht gefallen, wo du heute sagst, da stehe ich einfach dazu? Ist es deine Sensibilität, die du heute mehr zulässt?
Also ich glaube, es sind ganz viele Dinge. Ich weiß jetzt gar nicht konkret.
Wie hast du dich angepasst in deiner Jugend vielleicht?
Also in der Jugend ist es natürlich so, die eigene Meinung, ne? die sagt man da nicht. Also da schließt man sich der Meinung der Gruppe an. Und man erlaubt sich das gar nicht. Man erlaubt sich gar nicht zu denken, eine eigene Meinung haben zu können. Und dann vielleicht auch was andere mögen, Musik oder also mit Kleidung war ich immer speziell, da hatte ich immer gerade meinen Drang und habe schon immer gefunden, was mich ausmacht, aber
heute bist du vor allem immer Ton in Ton angelegt, in Olivgrün heute.
Ja, und ja, also
genau, das Ausbrechen, das ist, denke ich, mir ein wichtiger Punkt. Du hast das ja wirklich auch durchgezogen. Du bist mit 17 in die USA gegangen für ein Austauschjahr. Wie ist das überhaupt möglich gewesen?
Das war ein Schüleraustausch von der Schule organisiert und man konnte sich da bewerben. Ich hatte Glück, eine Familie hat mich dann ausgesucht in den USA und es war so mein erster Weg raus aus dieser Provinz in die weite Welt hinein. Um mich zu spüren, auch kennenzulernen auf dem Weg.
Das ist ja dann eher ein Albtraum geworden, das Austauschjahr. Du bist dann in einen Unfall involviert gewesen, mit 17 eben. Ein betrunkener Fahrer hat euer Auto von der Seite gerammt. Und du hast dann gesagt, ja, also du hast eigentlich einen körperlichen Totalschaden erlitten in diesem Unfall. Dir fehlt jetzt auch eine Niere. Was spürst du heute noch von dem schweren Unfall?
Also ich habe eine geklammerte Lunge. Die Leber wurde zur Hälfte entfernt, ist aber regeneriert. Ich hatte so einen Rippensehnenbruch. Die Rippen sind auch teilweise falsch zusammengewachsen.
Sagst du bis heute Schmerzen?
Schmerzen habe ich jetzt nicht. Es ist damals war es vielmehr dieser seelische Schmerz, als das passiert ist. Und das einem jungen Mädchen, das ist schon schwierig. Der erste Weg ins Leben und dann wird man wieder so abgebremst. Oder ich habe mich auch ungerecht vom Leben behandelt gefühlt. Muss aber sagen, das entspricht natürlich der Wahrnehmung eines Menschen, der jung ist. Und ich habe gedacht, mein Leben sei zu Ende und das würde nur so weitergehen. Immer in diesem, es passiert etwas. Ne? Und was ich heute jungen Menschen sagen kann, es kann alles nochmal ganz anders werden. Und egal wie viel man durchmacht, egal wie viel passiert, es kann immer auch gut kommen. Und meistens kommt es gut, wenn man das Leben in die Hand nimmt.
Aber eben immer auch unter der Bedingung, dass man die richtigen Leute dort trifft, dass man Unterstützung hat, würdest du schon so auch sagen?
Unbedingt. Ich hatte viele Ermöglicher im Leben. Menschen, die erkannt haben, was ich kann und die mich unterstützt haben in dem, was ich tue oder tun möchte. Und daher versuche ich, und mein Mann macht das auch, wir versuchen, Ermöglicher zu sein. Und zwar nicht nur unseren Kindern gegenüber, sondern auch anderen Menschen, die unsere Hilfe brauchen, die einen Rat brauchen. Ob das ein Mädchen aus der Straße ist, was Schriftstellerin werden will, die kommt dann und wir sitzen zusammen. Und wir versuchen, das weiterzugeben, weil wir dankbar dafür sind.
Was vielleicht auch noch wichtig ist, du hast ja dort eine Freundin gehabt, die mit dir im Auto war und dann seid ihr dann zurück auf Deutschland nach diesem Unfall, nach ein paar Monaten. Und sie ist dann 2 Monate später in Deutschland selber, ist sie dann gestorben an einem Unfall. Das ist auch so ein unglaublicher Einschnitt, was glaube ich so schon nicht in jedem Leben gibt. Was hat das dann mit dir gemacht, dass die Freundin, die das schon mit dir erlebt hast in Amerika und dann hast du sie noch wirklich verloren in Deutschland?
Ja, das war brutal. Es war einfach so schlimm. Und wie gesagt, man hat dann irgendwann das Gefühl, gerade als junger Mensch, die Welt sei so. Weil das, was man als junger Mensch erlebt, das prägt einen ja so wahnsinnig und das macht das Weltbild aus. Und wie man die Glaubenssätze, die man hat und wie man nachher durch die Welt geht. Und ich hatte wirklich das Gefühl, das Leben kommt nicht gut. Also ich habe sehr gelitten da unter ihrem Tod.
Wie hast du dich erholt aus dem Musse?
Das hat sehr, sehr lange Zeit gebraucht, aber es war ja auch die Freundin anderer Freundinnen. Das heißt, wir konnten reden darüber. Ich habe mit meiner Mutter sehr, sehr oft darüber gesprochen. Sie war mir immer eine Stütze. Und der Verlauf des Lebens, würde ich sagen, es braucht einfach Zeit. Die Wunden, ich glaube, Wunden heilen nicht. Ich glaube, Wunden werden nur kleiner. Oder sie schrumpfen auf eine Größe, mit der man leben kann. Aber solche brutalen Einschnitte, die vergisst man einfach nicht.
Und man muss ja schon sagen, die gibt's, glaube ich, so nicht in jedem Leben. Aber in deinen Büchern ist das so etwas sehr Zentrales. Also deine Figuren, die erleben immer sehr schnell, manchmal nach 3 Seiten, existenzielle Sachen. Also zum Beispiel im einen Buch die Mutter, die ein Kind nicht will, die das Kind deponiert an einem anderen Ort, die nicht mit dem Kind möchte leben, weil sie Angst hat, sie verliert ihre Beziehung. Ist das so etwas, was für dich einfach wichtig ist? Eben, man muss durch die schweren Sachen, man muss mit denen umgehen.
Also ich glaube, es ist natürlich schön, wenn man die nicht erleben muss. Ne? Also ich möchte jetzt nicht schlimme Schicksalsschläge erleben müssen. Ich glaube aber, es macht einen, es formt einen und macht einen widerstandsfähiger.
Und was macht denn der Unterschied? Eben, ich würde so sagen, es gibt ja auch Menschen, die es dann bricht. Was macht denn der Unterschied, dass es einem nicht bricht? Oder kann man das gar nicht beeinflussen?
Also ich glaube, zum einen ist es abhängig davon, welche Menschen man in der Umgebung hat. Dann zum anderen, wie man die Welt sieht, wie es einem gelingt, Dinge zu interpretieren. Das ist immer noch mal ganz wichtig. Und dann natürlich auch, was einem passiert. Und da möchte ich ein Beispiel geben. Unser Sohn ist ja erkrankt an Krebs oder war erkrankt und er wäre fast gestorben.
Genau, die sind das ganze Jahr im Spital gewesen.
Genau, in Chemotherapie. Und ich muss sagen, das sitzt uns so noch in den Knochen, dieser Schock. Und Er ist nicht gestorben und deshalb kann ich heute hier sitzen und darüber sprechen. Aber egal wie widerstandsfähig man ist, wäre mein Sohn gestorben, wäre ich gebrochen. Und das weiß ich. Und ich habe auch mit meinem Mann darüber gesprochen. Er würde vielleicht lernen, damit anders umzugehen, aber ich kenne mich. Und den Tod eines Kindes auszuhalten, ich glaube, das kann einem nicht gelingen. Also ich bewundere Menschen, die eine Stärke finden, um weiterleben zu können dann.
Du hast den Tod dann auch als Erzähler in einem von deinen Büchern auftreten. Der Klang von Licht heisst der Roman. Hast du ihm so ein bisschen auch den Schrecken nehmen oder hast du das müssen machen, um eben das so zu verarbeiten, was mit deinem einen Sohn passiert ist?
Ja.
6 war er, wo das passiert ist.
Genau, er war 6 und ich wollte den Tod personifizieren. Ich wollte ihn als Gestalt, der nicht nur böse ist, sondern in meinem Buch ist er ja ein Guter. Und der kommt nicht um zu holen, sondern auch mal um zu retten. Und ich hatte das Gefühl, er hat bei unserem Sohn seine Fingerspitzen nochmal von ihm genommen. Und dafür bin ich ihm dankbar. Wem auch immer. Manche sind dem Leben dankbar. Ich bin in dieser Hinsicht dem Tod dankbar. Ist er nochmal verschwunden? Und er möge auch bitte bleiben, wo er ist. Und
Wenn das Gespräch dann ausgestrahlt wird, dann bist du schon 50. Du hast jetzt
Oh mein Gott.
Genau, so die Hälfte vom Leben kann man, glaube ich, sagen, ist auch durch. Wie ist das für dich? Wie schaust du vielleicht so ein bisschen vorwärts, wenn der Tod ja auch näher kommt?
Ja,
also noch nicht gerade.
Ja, ja. Also ich muss sagen, mit der Zahl habe ich irgendwie ein Problem. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich eine Frau bin und mit dieser Zahl irgendwie, früher habe ich mit 50 mit dieser Zahl ältere Frauen verbunden und heute werde ich 50. Das ist so für mich ein bisschen mühsam, ja.
Also wieso? Was stresst dich?
Es ist vielleicht das Gefühl, also es ist ja so, es verschließen sich einem ja Möglichkeiten und natürlich öffnen sich andere. Aber ich weiß noch gar nicht, was ist das so? Also die 40er fand ich jetzt richtig toll. Mit 40 hatte ich so das Gefühl, bin ich auf dem Weg zu mir.
Du hast erst mit 40 angefangen zu schreiben. Das ist natürlich
ja,
wegen dem.
Ja.
Reden wir nicht drüber. Aber jetzt 50 ist jetzt doch ein bisschen ein Knackpunkt.
Ja, ja, das ist ein Knackpunkt, obwohl ich sagen muss, ich bin angekommen und das ist das Schöne. Dass man das sagen kann. Ich habe alles, was ich im Leben je erreichen wollte. Ich habe einen tollen Mann, ich habe zwei gesunde Kinder, ich habe einen wunderschönen Garten, ich habe tolle Freunde, liebe Freunde und das ist alles, was ich brauche. Und solange Krankheiten fernbleiben, ist das eine gute Zahl, aber...
Aber was verschließt sich denn? Du hast vorhin gesagt, es verschließen sich jetzt Möglichkeiten.
Ich glaube so, wenn man 40 wird, so Mitte 40, da ist dieses Thema Kinder, verschließt sich einem irgendwann, dann ist das einfach nicht mehr möglich.
Hättest du noch mehr wollen?
Also nach der Geburt der Kinder nicht, weil das war ein Horror, dieses erste Zwillingsjahr oder die ersten Jahre. Aber irgendwann später habe ich dann mal zu meinem Mann gesagt, du, wollen wir nicht noch ein Mädchen probieren? Und er sagte dann, ich kann nur Jungs und du kannst nur Zwillinge. Willst du das? Und ja, dann war das Thema abgehakt. Aber jetzt rückblickend würde ich denken, ja, so ein drittes wäre auch noch schön gewesen. Aber
so das volle Leben daheim. Aber das hast du ja auch mit
zwei Bilderbuden. Das habe ich mit den Buben ohnehin. Aber ich glaube, so ein Mädchen hätte vielleicht die Stimmung ein bisschen beruhigt.
Das musst du das halt übernehmen.
Ja.
Genau, wir haben schon mehrmals jetzt über deinen Mann geredet, eben der Rolf Tobelli, Sachbuchautor, erfolgreicher, die Kunst des klaren Denkens, ist so eins von seinen erfolgreichsten Bücher. Ihr habt euch 2010 an einer Lesung gelernt, kennen zu Luzern, und ich glaube, es ist noch so wie eine Verkupplung ist da gewesen. Wie ist das genau gelaufen?
Also, das war eine ganz spezielle Sache. Ich war zufällig in Luzern und bin ganz zufällig zu eben dieser Lesung gegangen. Ich kannte Rolf Tobelli. Ich hatte noch nie ein Buch von ihm gelesen und dachte, da gehe ich doch mal hin, weil ich lese gern. Habe auch schon immer gern geschrieben, darauf vielleicht später nochmal. Und dann wollte ich nach der Lesung verschwinden. Also ich habe mir das Buch signieren lassen, wir haben kurz gesprochen, dann wollte ich nach Hause gehen. Also beziehungsweise ins Hotel gehen. Ich habe damals in Hamburg gelebt. Und dann kam eine ältere Dame auf mich zu, die glaubte, mich aus einer Fernsehserie zu kennen. Und ich sagte, nein, ich bin völlig unbekannt. Ich bin hier nur zu dieser Lesung. Und sie liest davon aber nicht ab und sagt, doch, ich kenne sie. Ich kenne sie ganz bestimmt. Und ich sagte dann nein und wollte dann irgendwann ablenken und sagte dann, nein, ich bin wirklich nur zur Lesung, ganz zufällig. Aber ist der nicht toll? Ist das nicht ein toller Mann? Habe ich gesagt. Und sie schaute mich an mit großen Augen und strahlt und sagte, das finde ich auch. Das ist mein Sohn. Und sie war dann der Meinung, ich müsse unbedingt warten und hat dann Rolf zu uns gerufen und wir haben uns dann unterhalten und er gab mir seine E-Mail-Adresse. Ich bin dann aber nach Hamburg zurück, habe ihm nicht geschrieben, weil ich dachte, das war ein nettes Gespräch und fand ihn aber sehr, sehr nett. Und eine Freundin sagte irgendwann nach Monaten, sagte so, du, wenn du ihn so nett fandst, schreib dem doch mal.
Und das Sagen von der Mutter hast du auf jeden Fall auch gehabt. Ja. Was mich interessant dünkt, eben, er ist ja so ganz, er kommt von der rationalen Sicht auf das Leben. Du hingegen hast schon das extrem Romantische in den Büchern, zum Teil fast ein bisschen märchenhaft. Wir hören es, glaube ich, auch ein bisschen, wenn wir mit dir reden. Du hast sehr so auch eine blumige Sicht auf das Leben. Das sind ja spannende Gegensätze. Klebt es bei euch auch mal am Küchentisch?
Ja, also ganz oft.
Okay.
Also,
habe ich fast erwartet.
Ja, ich muss sagen, also wir kommen super, super miteinander aus. Also wir haben es wirklich gut. Vielleicht auch aufgrund unserer Gegensätze. Aber jeden Tag gibt es einen Streit, meistens wegen der Kinder.
Und, aber man sagt ja, Gegensätze sind zwar spannend in der Beziehung, aber auch anstrengend.
Sehr anstrengend, ja. Es kann sehr anstrengend sein. Dinge, auf die ich Wert lege, legt er nicht so viel Wert. Und Dinge, auf die er Wert legt,
freie Flächen.
Leg ich nicht so viel Wert. Das ist sehr intensiv. Aber was ich doch schön finde im Wesentlichen und in unseren Werten, stimmen wir überein. Und was ganz, ganz toll ist, so gegensätzlich wie wir sind, wir denken immer dasselbe. Und wir denken daran, was gemacht werden muss und treffen uns meist in der Mitte, weil wir es gerade beide machen wollen, Müll zusammenräumen oder irgendetwas oder auch packen für eine Reise oder was ein Kind gerade braucht. Da ticken wir doch sehr ähnlich.
Also so in der Tiefe, die Verbundenheit, die dann nämlich gleich extrem ergänzt. Vielleicht auch beim Schreiben eben, zwei Schriftsteller in einem Haus. Wie inspiriert ihr euch?
Also gegenseitig gar nicht.
Okay. Also die geben den Ang nichts gegenzulesen oder den Ang nicht kritisieren?
Ja doch, kritisieren schon. Aber inspirieren würde ich jetzt sagen, lassen wir uns woanders.
Nein,
also mein Mann hat ein Schreibbüro in der Stadt, hier in Bern. Und ich schreibe bei uns zu Hause. Und Rolf gibt mir nach jedem Kapitel seinen Text zum Lesen. Und dann fliegen schon mal die Fetzen. Ich bin da sehr, sehr, sehr krass in meinem Feedback und streiche. Der Rotstift ist also sehr oft benutzt.
Lost er auf dich?
Ja, er hört wirklich gut auf mich. Und also ich hoffe, es ist gut im Endeffekt, der Leser entscheidet. Bei meinen Büchern ist es anders. Ich gebe ihm immer den Text erst, wenn das Buch steht, weil er mir sonst zu viel reinredet. Aber auch dann gibt es immer viele Konflikte. Dann streicht er mir Passagen, die ich besonders schön finde.
Und so dauert er auch ein bisschen weh, meinst du?
Ja, und ich lasse es natürlich drin. Und wenn er es dann das nächste Mal, und dann schreibt er an die Seite, so ein Schrott. Und dann lasse ich es.
Wow.
Und wenn er es dann zum zweiten Mal bekommt, sagt er dann, so ein Shit, das steht ja immer noch drin. Und dann 10 Ausrufungszeichen und da gibt's dann so einen kleinen.
Lass ich dir auf den Verlag näher oder bist du da wirklich, ziehst du da dein Ding durch?
Also ich ziehe meistens mein Ding durch. Wenn es wirklich Sätze sind, die aus meinem Herzen kommen, dann bleiben die drin. Egal wie kitschig die jemand finden mag, das ist mir dann egal.
Und der Leser gibt ja dir wirklich auch recht. Also eben, man kann zum Beispiel sagen, im 23 bist du mit deinem Buch sogar auf dem 2. Platz von der Jahresbestsellerliste gelandet. In der Schweiz. Eben, ihr wohnt ja in Bern. Du hast wie hier eine Heimat gefunden. Ist ja, ich würde jetzt sagen, ja, vielleicht auch so ein bisschen das Kleinstädtische. Oder was gefällt dir? Warum hast du hier diesen Ort gefunden?
Also Bern, ich hätte nie gedacht, dass ich meine Heimat finde irgendwo an einem Ort. Mit Menschen ja, aber an einem Ort. Ich habe ja an vielen Orten in der Welt gelebt. Also in den USA, Australien, auch in Südamerika, in Asien war ich lange. Und dachte, das finde ich nie und schon gar nicht in der Schweiz, hätte ich mir nie vorstellen können. Aber Bern ist ein Traum, ein absoluter Traum.
Und ist dir nicht sagen?
Nein, Bern ist gemütlich, cozy, grün, die Menschen sind nett. Also ich liebe Bern, ich bin einfach ein totaler Fan. Und vielleicht auch das Märchenhafte der Stadt. Also wenn man durch Bern spaziert, man entdeckt ja immer was Neues, was Schönes. Und es ist immer sauber. Und dann, was wahrscheinlich für die ganze Schweiz gilt, das sieht man Menschen, also wirklich von der Stadt organisiert, die waschen die Ticketautomaten ab. Und in welchem Land gibt es sowas schon?
Ja, aber wenn du jetzt sagst, super, du, der so eine Affinität auch für die Abgründe hast und so, ist es dir nicht fast so zu klein? Mir ist es darum manchmal so ergangen, so das schöne Bern. Ich wohne ja jetzt zu Hause, so, finde ich so, dort hat es spannendere Gegensätze, aber du sagst.
Ja, ich weiß nicht, man kann ja überall, in jeder Stadt findet man Elend, wenn man an die Orte geht, an bestimmte Orte geht. Und
wenn man die Augen offen
hat. Wenn man die Augen offen hat, das findet man überall. Und ich brauche jetzt nicht Sprays irgendwo. Und da ärgere ich mich dann, wenn Leuten ihre schöne Hausmauer versprayt wird, dann werde ich dann immer ganz sauer. Ich hab's gern schön.
Deine Familie lebt ja immer noch in Deutschland. Auch deine Schwester, die Alexandra, ist in einem Wohnheim. Du siehst schon eine enge Beziehung zu ihr. Siehst du sie noch oft? Und wie ist das dann für dich? Hast du manchmal schon lange Zeit?
Also ich muss sagen, eine Verbindung wird ja geschaffen durch die Sprache. Und so viel sprechen können wir nicht aufgrund von ihrer Behinderung. Sie redet sehr umständlich und wenn sie was erzählt, erzählt sie in Rätseln. Der hat das dann und dann gemacht. Da muss man sehr viel fragen, bis man weiß, worum es geht. Aber sie sucht die Nähe extrem und sie hat ein Telefon und da ist meine Nummer eingespeichert und sie ruft mich sicher jeden zweiten Tag an. Und ich spreche dann meist mit ihr, es kann auch ganz kurz sein, dann ist sie ganz beruhigt, das ist manchmal nur eine Minute. Aber manchmal muss ich sagen, wenn mein Leben sehr, sehr voll ist und der Tag schlimm war, die Jungs waren anstrengend, dann schaffe ich es nicht. Dann schaffe ich das nicht auch noch. Also dann finde ich, dann gehe ich auch mal nicht ran.
Ja. Verständlich. Wie ist denn das, also wenn du sagst, Verbindung über die Sprache, also wie kannst du eine Verbindung haben zu ihr?
Also
sie, ganz ein bisschen interessant.
Ja, sie braucht einfach, sie muss meine Stimme hören und wissen, ich bin da und höre ihr zu, weil sie fragt nur, wie geht's den Jungs? Und dann erzählt sie in umständlichen Sätzen von ihrem Leben, was sie am Tag erlebt hat. Und das sind Dinge, die ein Kind, ein vierjähriges Kind einem erzählen würde. Ihre Probleme sind natürlich aus einer ganz begrenzten Welt. Und ihr reicht es dann, wenn ich sage, das ist ja schlimm. Oder das tut mir leid. Und tiefer würde es bei ihr gar nicht gehen. Aber sie braucht das. Sie braucht wie diese Verbindung, weil sie mich ja nicht sieht.
Es war jetzt wirklich ein Abgrenzungsmoment, wo du sicher auch schon müssen lernen über die Jahre. Wie wichtig ist das eigentlich? Wir reden dann auch noch über das. Du kommst ja auch aus der Psychologie her. Du hast ja in der Hirnforschung bist du tätig gewesen. Wie wichtig ist es eigentlich, dass man manchmal schon Distanz nimmt, vielleicht auch vom eigenen, wo ihm passiert ist?
Ja, also ich glaube, Distanz von dem, was einem passiert, ist soweit man das kann, ja, ist schon wichtig, weil das Leben bietet immer nochmal Möglichkeiten. Also es kommt darauf an, ne? Ich kann natürlich gut reden. Also wenn jetzt mein Kind gestorben wäre, würde ich ja auch nicht sitzen, ne? Also ich möchte jetzt mal sagen, so mein Autounfall zum Beispiel, davon finde ich, muss man Distanz nehmen. Andere hatten auch so einen schweren Autounfall, sind aber gestorben oder sitzen im Rollstuhl, ich nicht. Und ich habe so eine Haltung, das Leben zu betrachten, und zwar ist es die Art und Weise, wie ich es interpretiere. Und ich versuche es immer so zu interpretieren, dass es gut ist. Also zum Beispiel, wenn ich unseren Sohn mit einem gesunden Kind vergleiche, geht es mir ja immer schlecht. Wenn ich unseren Sohn mit einem toten Kind vergleiche, geht es mir gut.
Ich finde, das ist schon etwas, was dich auch auszeichnet in deinen Büchern. Der ganze eigene Stil, wo du, es fängt immer sehr schwer an, abgründig, und es hört aber immer gut auf. Und ich habe mich auch so, ich tue mich auch schon ein Zeitleben beschäftigen mit deinem Werk, mich auch gefragt, tust du dir wie auch Sachen schön schreiben?
Ich würde es nicht so als schön schreiben. Ich würde es eher als Möglichkeiten eröffnen sehen. Also bei mir ist es so, wenn ich ein Buch, ich lese ja sehr, sehr viele Romane. Und wenn ein Buch schlecht ausgeht, ärgere ich mich manchmal, weil dann habe ich im Buch gelitten und dann geht es den Figuren auch noch schlecht am Ende. Und ich brauche diesen guten Ausgang für mich und für die Leser, weil ich irgendwo die Botschaft mitteile, es kommt schon gut.
Und aber du hast ja selber erlebt, dass es nicht immer gut kommt.
Ja, es kommt nicht immer gut in dem Sinne, wie man es sich erhofft, aber es kommt vielleicht doch mal anders gut. Also zum Beispiel, meine Mutter ist ja an Leukämie gestorben.
Und auch relativ, als du noch jung bist.
Ja, und sie war ja mir sehr eng, eine sehr enge Person und Freundin. Und das war für mich ganz schlimm, es war das Schlimmste und ein wirklicher Einbruch. Damals, ich war ein Jahr lang, musste ich mich fangen oder habe ich versucht, mich wieder zu fangen. Ich dachte, das Leben sei zu Ende. Und das Leben ist sicher nicht so wieder gut gekommen in dem Sinn, wie ich es mir immer wünscht habe, dass sie meine Kinder kennenlernt, dass sie mal meinen Mann kennenlernt, sieht, wie ich lebe, welchen Weg ich finde oder auch mein Bruder. Aber es ist anders gut gekommen. Das Leben hat mir meinen Mann geschenkt und es hat mir eine wunderbare Schwiegermama geschenkt. Die ist so süß, die Frau.
Und auch im Tod.
Die ist so wirklich süß und sie sagt dann, mach mein Töchterchen und das sind einfach, das bedeutet mir viel. Und ich habe meine Kinder, ich habe Kinder bekommen dürfen. Ja, das wird nicht jedem geschenkt. Ja. Und ich glaube, es kommt darauf an, wie man auf Dinge schaut und wie es einem gelingt, Dinge anzusehen.
Mhm. Du schreibst ja unter einem Pseudonym Clara Maria Bagus und das ist ja eben der Name von deiner Mutter, eben die prägende Figur in deinem Leben. Wieso hast du dich eigentlich für ein Pseudonym entschieden? Ist das auch wieder so wie ein Schutzmechanismus gewesen?
Also das hat viele Gründe gehabt. Also zum einen, ich habe ja als Kind schon geschrieben. Mit 8 Jahren habe ich meine ersten Geschichten geschrieben.
Die Zeitung sogar veröffentlicht. Und dann hast du mit dem Geld Bücher gekauft.
Genau, mit dem Geld habe ich mir, mein erstes hat 8 Franken, habe ja 8 D-Mark, 8 deutsche Mark habe ich bekommen für meinen ersten Text, beim zweiten 12 D-Mark, ich weiß das noch.
Helle.
Das schön ordentlich aufgeschrieben und dann Bücher gekauft, weil Geld hatten wir nicht für Bücher. Mhm. Und dann bin ich ja so ein bisschen abgekommen von diesem Schreibweg und als ich den wieder gefunden habe für mich, da hat mein Mann schon geschrieben und war schon in der Welt der Schreiberlinge unterwegs und war erfolgreich. Und für mich gibt's nichts Schlimmeres, als die Frau von zu sein. Ich finde,
Wieso ist das so schlimm, Sabine?
Naja, man bietet ja der Welt was ganz anderes und was Eigenes. Und wenn man im Schatten steht mit dem Werk, also ich als Person, das ist mir egal, ich bin gern im Hintergrund, aber wenn das Werk keine Chance hat, weil es einfach bewertet wird als ja die Frau von, das ist das Buch von der Frau vom, das finde ich sehr abwertend und da wollte ich eine Chance haben, im Markt einen Platz zu finden oder auch nicht, aber ich wollte auch ein ehrliches Feedback von den Lesern, kaufen die meine Bücher, weil sie meine Bücher mögen oder auch ein Verlag, nimmt der mich jetzt, weil er das Buch mag oder nimmt er mich, weil ich die Frau von Dobelli bin?
Du hast dann mit dem Erstling vom Mann, der auszog, um den Frühling zu suchen, schon einen riesen Erfolg geschrieben. Jetzt hast du dich definitiv aus dem Schatten rausgekämpft. Du behaltest aber jetzt das Pseudonym trotzdem.
Ja, weil...
Du bist jetzt etabliert mit dem.
Genau, und ich habe ja auch das Pseudonym dann nicht einfach frei erfunden, sondern eben den Namen meiner Mutter gewählt, Clara Maria Bagus. Weil sie irgendwo durch meine Bücher weiterlebt und ich auch so ein bisschen ihr damit Danke sage für das, was sie mir gegeben hat.
Was sie dir prägt. Genau, die Hoffnung und die Sinnsuche sind ja auch treibende Elemente eben in deinen Büchern. Das Leben ist eben oft auch kein Happy End. Ich habe mich auch gefragt, würdest du überhaupt auch mal ein Buch schreiben, das eben vielleicht nicht so in dem Sinn glücklich endet?
Würde ich wahrscheinlich nicht. Also ich sag mal wahrscheinlich, weil man weiß ja nie. Aber meine Bücher beginnen ja immer grauenvoll. Und es sind einfach Menschen, denen viel schlechte Dinge passieren. Aber ich möchte Menschen ja mit meinen Büchern etwas geben. Sie durchführen durch Schicksale. Und Bücher sind ja eine tolle Lebenssimulation. In Büchern liest man Dinge, die man dann nicht selber erleben muss zum Glück, aber man lernt, wie man damit umgehen könnte.
Aber du sagst ja sogar, in einem Interview hast du gesagt, es ist eine Art ein literarisches Antidepressivum.
Ja, das wäre natürlich das Ziel. Also was mein Ziel immer ist bei einem Buch, der Leser soll aus einem Buch besser herausgehen, als er hineingegangen ist. Er soll sich besser fühlen.
Also da drückt wirklich Psychologin noch durch, wo du ja eben, da reden wir dann noch drüber, wo du einen Hintergrund hast.
Ja, und ich finde einfach, wir haben doch alle genug Realität. Und dann muss es zum... Es muss gut kommen.
Und du hast auch ganz einen dichten und poetischen Stil, eben so Bilder in diesen Sätzen. Man hat manchmal das Gefühl, du schraubst auch ewig an so einen Satz, dass der so verdichtet ist. Wie läuft das eigentlich in deinem Schreibprozess?
Ja, also zum einen denke ich in Bildern und das merkt man, glaube ich. Ich beschreibe eigentlich Bilder in meinen Romanen und ich feile wirklich ewig an einem Satz. Ich möchte den besonders ausdrücken, anders ausdrücken, den soll man spüren.
Also was heißt ewig?
Naja, also schon, also jetzt nicht
immer wieder.
Immer wieder. Ja. Immer wieder.
Aber ich weiss, dass du zum Teil 10 Stunden am Tag oder auch in der Nacht schreibst. Du hast vorhin gesagt, daheim schreibst mit den Kindern ja. im Haus. Wie geht das?
Das geht nicht, wenn sie im Haus sind. Also, ich schreibe, sobald sie in der Schule sind. Und wenn sie wiederkommen, kriegen sie schnell ein Essen und werden am Fußballplatz geschickt. Und dann schreibe ich weiter oder auch in der Nacht. Ich bin oft nachts wach und da habe ich Ruhe und schreibe. Oder ich schicke meinen Mann mal übers Wochenende mit den Kindern irgendwo hin und schreibe. Das kommt auch vor. Ja.
Ist es eigentlich für dich selber auch eine Art Therapie zu schreiben?
Therapie glaube ich nicht, weil... es ist eher eine Befriedigung meiner Leidenschaft zu schreiben, aber Therapie würde ich nicht sagen, weil ich während des Schreibens auch sehr leide mit diesen Figuren. Aber was Schönes am Ende, wenn ich mich mit Leichtigkeit aus einem Buch mich hinausschreibe und das Gefühl habe, ich entlasse den Leser in einer Leichtigkeit, dann geht es mir gut. Und ein Ziel, weil du auf die Sätze mich angesprochen hast, ein Ziel habe ich mit dem Schreiben, Musik hat ja die Fähigkeit, uns zu berühren. Auf eine ganz besondere Weise. Ich kenne nichts, was mich so berühren kann wie ein Lied. Und mein Ziel ist, ich weiß nicht, ob ich das jemals schaffe in diesem Leben, irgendwann so zu schreiben, dass meine Bücher oder Sätze so berühren wie Musik.
Das ist ein Steilpass, hören wir das Lied, das du hast mitgebracht hast, von Kids United, L'Enfant et l'Oiseau. Ja, ist so von Kindern neu interpretiert.
Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux.
Comme l'oiseau bleu survolant la terre, voit comme le monde est.
Schönes Lied, Vögeli, Kind, das ist etwas ganz Wichtiges. Du hast auf deinen Covers immer die Vögel, die du ja selber gestaltest. Wieso gefällt dir das Lied so gut?
Das Lied, das ist für mich meine Leichtigkeit. Es macht mich fröhlich. Und meine Kinder singen es immer. Ich habe es eigentlich von meinen Kindern. Und ich verbinde das mit Leichtigkeit und Glück.
Das möchte ich auch noch kurz ansprechen. In der Hirnforschung bist du tätig gewesen. Eben, du hast, bevor du Schriftstellerin bist geworden, mit über 40, hast du zu Demenz, zu Depressionen geforscht. Du hast sogar Hirne seziert. Das stelle ich mir sehr spannend vor.
Ja, das war sehr spannend. Und vor allem so ein Hirn in der Hand zu halten, das Ich eines Menschen in der Hand zu halten, das fand ich faszinierend. Und auch was man sehen konnte, heute hat man natürlich die Computertomographie und Magnetresonanztomographie, aber man schneidet ja auch noch. Und das ist sehr, sehr spannend.
Was hast du da gesehen?
Man hat Läsionen gesehen, also diese kleinen Löcherchen, wirklich Löcherchen im Hirn, da wo Neuronen abgestorben sind, Netzwerke abgestorben sind. Und ich habe mir das nie so bildhaft überlegt. Und was ich auch noch erstaunlich fand, so ein Hirn, also das sieht aus wie ein Stück Mettwurst. Also das fand ich schon sehr spannend.
Und gleich hast du so viel.
Und gleich ist es unser Ich. Ohne das Hirn sind wir ja niemand.
Du, das ist ja eigentlich eine rationale Welt, wo du da drin bist. Und du bist lang da drin, auch erfolgreich. Was hat dich daran so fasziniert?
Also ich hatte immer Interesse am Menschen, den Menschen zu verstehen, das Hirn zu verstehen. Ich bin natürlich auch Wissenschaftlerin. Aber ich habe immer auch die Möglichkeit für mich gesehen, dass es mehr gibt, als wir erklären können. Und im Schreiben verbinde ich quasi beides. Meine Bücher sind ja manchmal auch sehr wissenschaftlich.
Ja, im Letzten
und
zum Beispiel.
Und im Letzten.
Ist da so die ganze Flug, die Flugzeuge und so. Es geht ja auch, es hat ja auch einen Krieg im Hintergrund dort. Und dann hast du eben die Kampfflugzeuge hast du so eindrücklich beschrieben, ganz genau. Wie eben, das ist schon sehr wissenschaftlich gewesen.
Und auch die Chemie habe ich dort beschrieben, aus was wir eigentlich bestehen, wir Menschen. Aus Sternenstaub. Das
ist etwas, was dich immer noch begleitet. Du hast nicht der Wissenschaft den Rücken gekehrt, würdest du sagen. Obwohl
Nein,
du ja
heute
nur
nicht.
Noch schreibst.
Ja, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ich lese sehr, sehr viele Artikel, Forschungsberichte. Es interessiert mich nach wie vor.
Aber Depressionen und Demenz ist etwas. Deine eigene Grossmutter hat Depressionen gehabt. Was hast du das Gefühl, wo stehen wir da eigentlich heute? Vielleicht auch punkto Stigmatisierung von psychischen Krankheiten.
Ja, das finde ich nach wie vor schwierig. Man kann ja auch Krebs haben. Also bei Krebs wird man bemitleidet. Wenn man eine Depression hat, dann schrecken die Leute erstmal zurück. Aber ich kann mir das nur so erklären, dass man einfach nicht weiß, wie damit umgehen. Und Krebs ist so eine organische Sache. Da weiß man, da ist bei einem Organ was nicht in Ordnung. Und wenn es im Kopf ist, ich glaube, das ist Leuten noch sehr suspekt.
Aber wieso? Wieso wissen wir nicht, wie damit umgehen?
Ich weiß es nicht. Also ich kann es mir nur so erklären. Früher hat man ja auch zu Behinderten gesagt, das sind Verrückte. Und ich glaube, das ist einfach diese Stigmatisierung. Und wenn es mal so ein Stigma in der Welt gibt, ist es ganz, ganz schwierig, davon wegzukommen. Auch jetzt, ich habe eben Drogenabhängige oder Alkoholiker erwähnt, die werden ja auch oft stigmatisiert. Aber es gibt ja einen Grund, weshalb sie dort gelandet sind, wo sie gelandet sind. Und meine Erfahrung auch ich bereite mich immer gut vor meinen Büchern, auch in der Recherche ist die, wenn je tiefer man in eine Persönlichkeit, in ein Leben eintaucht, desto mehr versteht man.
Wirklich den Mensch gesehen.
Ja, und wenn man den Mensch sieht, dann versteht man alles, was er tut. Und dieses Urteilen liegt natürlich in unserer menschlichen Natur. Ich bin auch nicht frei davon. Aber verurteilt hat man noch schnell jemanden. Verständnis für jemanden finden, das ist anstrengend. Da muss man sich mit dem anderen wirklich befassen.
Weil du es jetzt so konkret ansprichst, ich habe gerade für REC einen Film realisiert, Endstation, Crack, Menschen zwischen Rausch und Elend, der geht es um Drogenproblematik, könnte vielleicht ein weiterführender Inhalt sein, der euch interessiert, auf Play SRF zu finden. Sabine, deine Lebensgeschichte ist turbulent und voll Brüche. Danke, hast du erzählt. Du hast deine Berufung, deinen Weg gefunden. Du sagst, du bist angekommen. Hast du vielleicht noch so wie diesen Tipp, wie schafft man das, anzukommen?
Wie schafft man anzukommen? Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man herausfindet, wer man ist, was man gerne möchte vom Leben, wohin man möchte. Und was ganz wichtig ist, auch eine Unterscheidung, glaube ich, zu treffen in Glück und Sinn. Glück, dem jagen wir ja nach, aber Glück ist was Flüchtiges. Da kommt ein Glücksmoment, der ist vorbei. Sinn ist stabiler, wenn man herausgefunden hat, was macht mich aus, wofür lebe ich.
Und das fängt man aus, indem man eben genau heranschaut, würdest du so sagen?
Genau, hinschaut und vor allem auch ausschließt aus dem Leben. Nicht immer mehr ins Leben reinlässt, sondern erstmal alle Menschen aus dem Leben ausklammert, die einem nicht gut tun. Das Materielle, was man nicht braucht, rauswerfen, einfach sich reduzieren aufs Wesentliche und im Kleinen liegt das Schöne. Das ist meine kleine Erkenntnis, die ich habe.
Das ist ganz ein schöner Schluss. Danke vielmals, Sabine Dobelli, bist da gewesen, hast erzählt. Und wenn ihr Feedback habt, gerne auf fokus@srf.ch. Und wir gehen mit einem Lied aus dem Gespräch raus, das ganz gut zum Leben von Schriftstellerin Sabine Dobelli, die unter dem Pseudonym Clara Maria Bagus schreibt, passt. Es ist von Frank Sinatra, «My Way».
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there sure you knew, when I bit off more than I could chew, but through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall. Had my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the words. And
Ha, da hat es noch ein kleines Melodie am Schluss gehabt, nach dem Frank Sinatra on My Way. Wunsch von der Psychologin und Bestseller-Autorin Sabine Dobelli, die heute zu Gast war im SRF 3 Talk Fokus. Da gibt's immer am Montag nach der Nacht im Radio auf SRF 3 oder immer dann, wenn ihr am liebsten Fokus hört, jederzeit auf srf.ch/audio. Gerade im Anschluss lernen wir unser neues Soundsalbum von der Woche kennen. Der SRF 3 Musik oben steht da. Das ist SRF 3.
Die Nachrichten von SRF um 21 Uhr mit Mario Storni. Ein Verbot, während 5 Jahren für politische Ämter gewählt zu werden, das ist Teil eines Urteils gegen die französische Rechtsaußenpolitikerin Marine Le Pen. Nun hat sie sich erstmals selbst dazu geäußert. In einem Fernsehinterview kritisierte Le Pen das Urteil als politisch motiviert. Der Richterin sei es darum gegangen, sie von einer Kandidatur bei der nächsten Präsidentschaftswahl 2027 abzuhalten.
Ce qu'elle fait là, ce qu'elle dit, je vais vous rendre inéligible tout de suite et je le fais précisément pour vous empêcher de pouvoir être élue présidente de la République. Mais si ça, ça n'est pas une décision politique, je ne sais pas ce que c'est.
Sie werde sich aber durch das Urteil nicht ausschalten lassen, so Le Pen. Sie werde es weiterziehen und hoffe auf ein schnelles Verfahren. Zudem schloss Le Pen im Interview einen Rückzug aus der Politik aus und beteuerte erneut die Unschuld. Laut dem Gericht sollen Le Pen und weitere Mitglieder ihrer Partei Rassemblement National EU-Gelder in Millionenhöhe veruntreut haben. Obschon Le Pen das Urteil weiterziehen kann, hat das Gericht entschieden, dass die Unwählbarkeit ab sofort gilt und damit voraussichtlich für die nächsten Präsidentschaftswahlen. Außerdem ist Le Pen zu einer teilbedingten Freiheitsstrafe von 4 Jahren verurteilt worden. In Syrien hat Übergangspräsident Ahmed al-Sharaa seine Regierung vorgestellt. Nun äußert sich die EU dazu. Man begrüße die Schaffung einer Übergangsregierung und sei bereit, mit ihr zusammenzuarbeiten, um die, Zitat, riesigen Herausforderungen im Land anzugehen. In ihrer Mitteilung betont die EU-Kommission, sie unterstütze einen friedlichen Übergangsprozess, der alle Teile der syrischen Gesellschaft mit einbeziehe. Nachdem die syrische Übergangsregierung am Wochenende vorgestellt worden war, gab es Kritik von Seiten der kurdischen Minderheit in Syrien. Die neue syrische Regierung widerspiegle nicht die Vielfalt des Landes, erklärte die autonome kurdische Verwaltung. Sie kontrolliert die Gebiete im Norden und Nordosten Syriens. Zwei Meldungen im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine. Die wichtigsten europäischen Verbündeten